Wir haben gerade gesungen, dass man sich auf das Wort Gottes verlassen kann. Anders als die meisten Menschen, Regierungen und Institutionen der Welt, hält Gott sein Wort. Gott vergisst seine Verheißungen niemals und er bricht auch seine Bündnisse niemals. Auch wenn er seine Verheißungen vielleicht nicht nach menschlichen Vorstellungen und Zeitplänen erfüllt, können wir uns doch stets darauf verlassen, Gott hält sein Wort. Und heute wollen wir in dieser Botschaft über die Verheißung Gottes an Abraham nachdenken für unsere Gäste. Sei es gesagt, wir sind gerade in unserer Gemeinde dabei, in einer Predigtreihe fortlaufend das Leben des großen Patriarchen Abraham zu betrachten. Und letzten Sonntag, da haben wir in der Predigt über die Berufung Abrahams und seinen Aufbruch ins Unbekannte nachgedacht. Und heute wollen wir zurückkehren zu 1. Mose 12, den Versen 1 bis 6 und uns den zweiten Teil dieses Abschnitts, wo es um die Verheißung Gottes an Abraham geht, nochmal anschauen. Und da lesen wir von einer Verheißung, die unsere gesamte Welt betrifft bis zum heutigen Tag. Der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen: Geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Da ging Abraham, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot ging mit ihm. Abraham aber war 75 Jahre alt, als er von Haran auszog. Und Abraham nahm seine Frau Sarai und Lot, den Sohn seines Bruders, samt all ihrer Habe, die sie erworben hatten, und den Seelen, die sie in Haran gewonnen hatten, und sie zogen aus, um ins Land Kanaan zu gehen, und sie kamen in das Land Kanaan. Und Abraham durchzog das Land bis zur Ortschaft Sichem, bis zur Terebinte Mores. Damals aber waren die Kanaaniter im Land. Wir haben alle wahrscheinlich schon diese Erfahrung gemacht. Nicht alle Leute halten ihr Wort und ihr Versprechen. Und ich glaube nicht, dass diejenigen, die ihr Wort brechen, das immer absichtlich tun. Es ist eher Teil unserer gefallenen menschlichen Natur, dass wir etwas schnell versprechen und es dann doch nicht halten. Oder wir geben schnell ein Versprechen, aber dann vergessen wir oft, was wir gesagt haben. Während wir aufwachsen, lernen wir alle von unseren Eltern, es gibt Menschen in dieser Welt, denen können wir nicht trauen. Ich erinnere mich als Kind, da haben meine Eltern mir das schon gesagt und gewarnt, du musst vorsichtig sein mit den Romas, damals sagte man noch Zigeuner. Wenn die in den Hof kommen und uns etwas verkaufen wollen, was weiß ich, Kupferrinnen oder Zinngeschirr oder was auch immer, du kannst denen nicht trauen. Die Vorsicht war natürlich begründet mit der Tatsache, dass uns die Romas einmal beklaut hatten oder meine Eltern beklaut hatten. Oder eine andere Sache, mit der ich aufgewachsen bin, den kommunistischen Politikern in Siebenbürgen war damals ein sozialistisch-kommunistisches Regime, als ich aufwuchs. Also den sogenannten Kommunisten kannst du auch nicht trauen. Halte dich am besten von ihnen fern, denn sie drehen dir das Wort rum und du weißt nicht, was sie dir dann anhängen. Also Vorsicht. Nun, Politiker, das wissen wir alle, ist ja eine besondere Spezies. J.K. Chesterton, der hat einmal gesagt, jeder Politiker ist ausdrücklich ein vielversprechender Politiker. Und Adenauer Spruch kennen wir auch alle. Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Und auch ganz aktuell, unser jetziger Bundeskanzler hat auch nicht gerade den Ruf, seine Versprechen zu halten. Ihr habt sicherlich die Diskussion um die Pinocchio-Nase mitbekommen. Aber seien wir ehrlich, ohne gleich mit dem Finger auf andere zu zeigen, die Worte, mit denen wir etwas versprechen, können sehr schnell und auch sehr einfach gesagt werden. Das Versprochene dann wirklich auch einzuhalten, das ist gar nicht so einfach. Wie schnell sagt man, ich bete für dich, und dann hat man es doch vergessen und tut es nicht. Aber selbstverständlich gibt es auch Menschen, denen wir trauen können. Das sind diejenigen, die sagen, was sie meinen, und die meinen, was sie sagen. Und ich bin dankbar für diese Leute oder dass ich auch solche Leute kenne. Ich sehe hier so viele vor mir. Nun, was ist eigentlich ein Versprechen? Wenn man über dieses Thema nachdenkt, wäre es ja gut, wenn man auch eine griffige Definition hat. Laut Duden ist ein Versprechen eine Zusicherung, etwas Bestimmtes einzuhalten oder eine bestimmte Erwartung zu erfüllen. Es ist die verbindliche Erklärung, eine Handlung in der Zukunft auszuführen oder ein Ereignis zu garantieren. Wenn ich dir etwas verspreche, dann ist das eine Zusicherung, eine Garantie, dass ich eine gewisse Handlung in Zukunft dann auch ausführen werde. Ich habe dir etwas versprochen und in dir eine Erwartung geweckt und du lebst jetzt mit dieser Erwartung, dass ich dieses Versprechen auch einhalte und erfülle. Man könnte jetzt einige Synonyme für Versprechen anführen, eben wie diese Worte, die auch hier genannt sind in dieser Definition, Zusicherung und Garantie, Verheißung, Verpflichtung, Gelübde, Bund, Bündnisse. Wenn wir einen Vertrag oder eine Verpflichtung unterzeichnen, dann bestätigen wir, dass wir die Vereinbarung, die wir in Worte auf diesem Dokument geschrieben haben, einhalten werden. Und wenn wir jetzt zum Beispiel an einen ganz wichtigen Bund im Leben denken, an den Ehebund, der Höhepunkt jeder Trauungszeremonie ist das Eheversprechen, das sich die Leute, die jungen Leute geben. Ein Ehebund wird mit dem Trauversprechen hier bei uns im Land vor dem Standesbeamten dann mit einer Unterschrift besiegelt. Nun, das Wort Bund, Bündnisse in der Mehrzahl, ist ein sehr wichtiges Wort in der Bibel. Es gibt Bündnisse zwischen Menschen, aber es gibt auch Bündnisse zwischen Gott und den Menschen. Der erste Bund, von dem wir in der Bibel lesen, war mit den ersten Menschen. Gott sagte zu Adam und Eva in 1. Mose 2, Abvers 16, und Gott, der Herr, gebot den Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Das ist ein heiliger Bund, den die Theologen als den adamitischen Bund bezeichnet haben oder der Bund der Werke. Und wir kennen die Geschichte, das erste Paar hielt sich nicht an diesen Bund. Es wählte den Ungehorsam und die Rebellion gegen Gott. Sie zweifelten an der Güte Gottes, an dem, was Gott ihnen gesagt hatte. Und sie vertrauten dem Bösen mehr als dem Schöpfer. Und wir nennen diesen Bundesbruch auch Sündenfall. Denn damit verloren sie alles. Sie tauschten eine vollkommene Welt gegen ein Leben voll Leid und Krankheit und Schmerzen und Gewalt und Selbstsucht und Tod ein. Und die Menschen, sie wurden aus dem Paradies vertrieben. Generationen später wurde der moralische Verfall der Menschen unerträglich, eine unvorstellbare Naturkatastrophe. Die Sintflut vernichtete fast alles Leben auf dieser Erde. Nur eine Handvoll Menschen, Noah, seine Familie, überlebten in der Arche und gründeten eine neue Zivilisation. Und auch mit Noah und seinen Nachkommen schloss Gott einen Bund. Und er sagte zu ihnen, ich gebe euch mein Versprechen, dass ich nie wieder alles Leben in einer Wasserflut auslöschen werde. Nie wieder soll die Erde durch eine Flutkatastrophe vernichtet werden. Und Gott besiegelte sein Versprechen mit was denn? Mit einem Zeichen am Himmel, dem Regenbogen. 1. Mose 9, Vers 13. Ich setze meinen Bogen in die Wolken, er soll an den Bund zwischen mir und der Welt erinnern. Übrigens, ich finde das eine Tragik, wenn Menschen durch dieses Leben gehen, einen schönen Regenbogen sehen und die Bedeutung des Regenbogens nicht kennen, nämlich, dass er ein Zeichen des Bundes zwischen Gott und dieser Welt ist. Der Bund mit Noah oder der noahnitische Bund, wie die Theologen nennen. Und ich finde es ehrlich gesagt sehr scheußlich, dass genau das Zeichen dieses heiligen Bundes von der LGBTQ-Bewegung missbraucht wird. Und ich habe schon gesagt, ich lasse mir den Regenbogen von denen nicht nehmen. Ich finde, es ist ein wunderbares Zeichen, dass Gott Noah in diesem Bund gegeben hat. In 2. Samuel 7 lesen wir von einem Bund, den Gott mit David geschlossen hat, dem sogenannten Davidischen Bund. Und dieser Bund hat eine zentrale biblische Verheißung, in der Gott König David zusagt, dass seine Nachkommen für immer über Israel herrschen und sein Haus, sein Thron und sein Reich ewig bestehen werden. Und dann lesen wir in der Heiligen Schrift von bedingten Bündnissen und bedingungslosen Bündnissen oder Bundesschlüsse. In den bedingten Bündnissen tragen wir Menschen eine Verantwortung bei der Erfüllung des Bundes. Da lautet die Formel, wenn ihr dies tut, dann wird Gott das tun. wenn wir unseren Teil der Vereinbarung einhalten, wird Gott seinen Teil auch einhalten. Der Bund ist bedingt auf der Grundlage des Gehorsams bzw. der Segnungen des Bundes. Die Segnungen des Bundes sind abhängig von unserem Gehorsam. Aber die wichtigsten Bündnisse in der Bibel waren die bedingungslosen Bündnisse. Da gibt es keine Wenns, sondern nur die Ich will's und ich werde. Ich will dich nie verlassen, noch versäumen, Hebräer 13, Vers 5. Das ist ein bedingungsloses Versprechen. Ich werde vergeben und mein Gesetz in ihr Herz geben, Jeremia 31. Dieses Versprechen ist nicht an Bedingungen geknüpft. Bedingungslos bedeutet, die Erfüllung liegt in Gottes Hand und wird zustande kommen, unabhängig von menschlicher Leistung. Nun ist es aber so, dass Gott seine Verheißungen vielleicht nicht nach unseren menschlichen Zeitplänen erfüllt. Wir Menschen, wir beten oft so, Herr, schenk mir dieses oder jenes, aber wenn möglich sofort. Aber Gott erfüllt unsere Bitten meistens nicht nach unserem Zeitplan. Es gibt nur eine Bitte, die unser Herr sofort erfüllen wird. Wisst ihr, welche die ist? Herr, vergib mir meine Sünden. 1. Johannes 1, Vers 9, da heißt es, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Sofort vergibt er unsere Sünden, wenn wir sie bekennen, wenn wir sie bereuen, wenn wir Buße tun, wenn wir zu Gott kommen, wenn wir ins Reine mit Gott kommen und er gedenkt unsere Schuld nie mehr. In dem Augenblick, in dem wir glauben, erlöst er uns von all unserer Schuld und Sünde. Aber in vielen anderen Bereichen im Leben gibt es oft eine Verzögerung in der Erfüllung der Verheißung, die Gott uns gibt. Und das bringt uns zurück zu 1. Mose 12 und der Aufforderung und dem Versprechen, das Gott hier Abraham gegeben hat. In der Predigt am letzten Sonntag haben wir über Abrahams Aufbruch ins Unbekannte nachgedacht. Gott sagt zu Abraham, verlass deine Heimat, zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Abraham ist nicht mehr der Jüngste. Und im Glauben an den unsichtbaren Gott brach Abraham auf, wie der Herr es ihm aufgetragen hatte, und macht sich auf den Weg ins Unbekannte. Und wir haben gesehen, wie Glauben, auch wenn er nicht vollkommen ist, kein perfekter Glaube ist, noch ein Senfkorn-Glaube sozusagen, Glauben und Gehorsam, die gehören zusammen. Aber was bewegte Abraham dazu, sich auf eine so gefahrvolle Reise einzulassen, die ihn über Tausende von Kilometern von seiner Heimat wegführte, für immer, ohne je zurückzukehren? Nun, wir haben es gelesen. Zwischen der Aufforderung in Vers 1 und seinem Aufbruch in Vers 4, noch bevor Abraham zu packen anfängt oder mit seiner Frau Sarah darüber sprechen konnte, gab ihm Gott einige unwiderrufliche, bedingungslose Verheißungen. Und Abraham macht sich auf den Weg. Und er hatte keine Sicherheiten außer diesem unglaublichen Versprechen. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein und ich will dich segnen. Und ich will die segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Ich sagte es auch in meiner letzten Predigt, wir brauchen, wenn wir glauben sollen, alle eine Verheißung. Ein Versprechen Gottes. Ohne solch ein Versprechen mache ich mich nicht auf den Weg. Ohne Gottes Offenbarung, ohne seine Initiative, ohne sein Reden und sein Führen durch den Heiligen Geist ist auch ein so grundsätzlicher Kurswechsel, ist geistliches Leben und Veränderung nicht möglich. Das kleine Wörtchen und, das fällt hier in dieser Konkordatenübersetzung auf und man hat den Eindruck, wenn man das so liest, Gott hat nicht einmal Luft geholt, während er diese große Verheißung an Abraham gab. Woran erkennen wir, dass dieser Bund, den Gott hier mit Abraham schloss, diese Verheißungen, die Gott ihm gab, bedingungslos sind? Nun, in diesem langen Versprechen gibt es kein Wenn. Ich will dich zu einem großen Volk machen. Ich will dich segnen. Ich will segnen, die dich segnen. Und ich will verfluchen, die dich verfluchen. Das sind alles bedingungslose Verheißungen. Die Theologen sprechen hier auch von dem sogenannten abrahamitischen Bund. Was verspricht denn Gott hier dem Abraham? Drei Hauptbereiche des Segens bestimmen den bedingungslosen Bund, den Gott mit Abraham schloss. Als erstes verspricht Gott Abraham einen nationalen Segen. Zweitens einen persönlichen Segen. Und drittens verspricht er ihm sogar einen internationalen Segen. Schauen wir uns mal die Verheißung des nationalen Segens hier etwas genauer an. Vers 2. Und ich will dich zu einem großen Volk machen. Was ist das denn für ein Versprechen an einen Mann, der Mitte 70 ist und einer Frau, die Mitte 60 ist? Kinder haben sie keine. Und jetzt hört Abraham diese Stimme, ich werde dich zum Stammvater eines großen Volkes machen. Das bezieht sich natürlich auf das jüdische Volk. Gott hat bei dieser Verheißung das Volk der Hebräer im Sinn. Und deshalb nennen die Juden Abraham als ihren Stammvater. Gott gibt Abraham also diese Verheißung eines nationalen Segens und diese Worte, sie klingen wie eine Garantie, sie sind eine Garantie. Und wir werden sehen, dass Gott diese Verheißung auch noch einige Male wiederholt. Warum bekräftigt Gott diese Verheißung immer wieder? Nun, vielleicht auch deshalb, weil zwischen dem Zeitpunkt, wo Gott diese Verheißung gab, und der Erfüllung 25 Jahre lagen. Abraham war 75, als er diese Verheißung oder dieses Versprechen von Gott hörte, und als er 100 Jahre alt war, wird dann endlich der Sohn der Verheißung, Isaak, geboren. Können wir uns das vorstellen? 25 Jahre Wartezeit. Wie ist das mit uns? Die meisten von uns warten auf etwas. Du hast für eine bestimmte Sache gebetet, aber dein Gebet wurde noch nicht erhört. Du wartest immer noch auf die Erhörung. Du wartest und wartest und wartest. Und wenn du ehrlich bist, dann wirst du zugeben, je länger du wartest, desto größer ist auch die Gefahr, zu zweifeln. Du beginnst zu fragen, warum erhört Gott mein Gebet nicht? Kann es an mir liegen oder ist er vielleicht doch nicht so gut, wie er das in seinem Wort sagt? Vielleicht ist er an mir nicht gar nicht so interessiert. Und Abraham hatte auch diese Zeiten des Zweifels. Wir lesen in 1. Mose 13, 14, wie Gott seine Verheißung erneut bekräftigt. Der Herr aber sprach zu Abraham, nachdem sich Lot von ihm getrennt hatte, hebe doch deine Augen auf und schaue von dem Ort, wo du wohnst, nach Norden und Süden und Osten und Westen. Wie schon gesagt, Abraham ist ein alter Mann und die Zeit ist vergangen. Und kein Sohn, kein Kind ist da. Und Gott sagt, Abraham, schau von dem Ort aus, wo du wohnst, nach Norden, nach Süden, nach Osten und Westen, denn das ganze Land, was du siehst, will ich dir und deinem Samen geben, auf ewig. Auch hier wieder, wir erkennen es und sehen es, den bedingungslosen Charakter der Verheißung. Gott sagt nicht zu ihm, ja, wenn du jeden Tag betest, dann werde ich dein Versprechen erfüllen. Das wäre ein bedingtes Versprechen. Er sagt auch nicht, wenn du und deine Frau Sarah endlich gefestigt seid im Glauben, dann werdet ihr es erleben. Auch das wäre ein bedingtes Versprechen. Gott sagt, Abraham, schau in jede Richtung. Siehst du dieses ganze Land? Deinem Samen will ich es geben auf ewig. Und ich will deinen Samen machen wie den Staub auf der Erde. Wenn ein Mensch den Staub auf der Erde zählen kann, so soll man auch deinen Samen zählen können. Was für eine Verheißung. Und Abraham und Sarah, sie haben kein Kind. Und es vergeht noch mehr Zeit. Und in Kapitel 15, Vers 1 bricht Gott das Schweigen und bekräftigt noch einmal sein Versprechen. Danach redete der Herr zu Abraham in einer Vision. Hab keine Angst, Abraham. Ich beschütze dich und ich werde dich reich belohnen. Abraham aber sprach, o Herr, Herr, was willst du mir geben, da ich doch kinderlos dahin gehe? Und der Erbe meines Hauses ist Eliezer von Damaskus. Das ist also einer seiner Diener. Eine rechte Hand sozusagen. Abraham fuhr fort. Du weißt doch, dass ich keine Kinder habe. Du selbst hast sie mir versagt. Mein Verwalter wird einmal alles bekommen. Nein, entgegnete der Herr. Nicht Eliezer wird dich beerben. Du wirst einen Sohn bekommen. Der wird dein Erbe sein. Und dann führt er Abraham aus dem Zelt, offensichtlich ist es Nacht, und sagte, sieh hinauf zum Himmel. Betrachte die Sterne. Kannst du sie zählen? So unzählbar werden deine Nachkommen sein. Es wird ein großes Volk entstehen durch die Erfüllung meiner Verheißung. Und dann lesen wir in Vers 6, und Abraham glaubte dem Herrn. Und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Das ist genau die gleiche Aussage, die der Apostel Paulus im Römerbrief, Kapitel 4, Vers 20, dann auch zitiert. statt die Zusage Gottes in Frage zu stellen, wie es der Unglaube tun würde, ehrte er Gott, indem er ihm vertraute und wurde dadurch in seinem Glauben gestärkt. Er war fest davon überzeugt, dass Gott die Macht hat, das, was er zugesagt hat, auch zu tun. Das ist also der Grund, weshalb ihm, wie es in der Schrift heißt, der Glaube als Gerechtigkeit angerechnet wurde. Er glaubte Gott. Er glaubte der Zusage Gottes, obwohl er kein einziges Kind hatte. Er glaubte und vertraute Gott, obwohl er schon hochbetagt war. Das ist also der nationale Segen, den Gott Abraham gab und den er einige Male wiederholte und bestätigte. Neben Generationen von Nachkommen verhieß Gott Abraham aber auch persönliche Segnungen in 1. Mose 12, Vers 2. Und ich will dich segnen und deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Nun, Abraham, als er diese Verheißung erhielt, war ein Nobody, ein Niemand. Er lebte mit seiner Großfamilie in Haran. Soweit wir das beurteilen können, war sein Vater ein Götzenanbeter, vielleicht sogar ein Götzenschnitzer, wie in der jüdischen Tradition bekannt ist. In diesem Umfeld ist Abraham aufgewachsen. Und Gott sagt ihm hier, ich werde dich berühmt machen. In Kapitel 13 und 24 sehen wir, dass Gott Abraham mit großem Reichtum und Ansehen segnete und wie er ihn bewahrte. Und in Kapitel 23, Vers 6 lesen wir, wie er von den umliegenden Stämmen, besonders den Hethiten, geachtet wird als ein Fürst Gottes mitten unter uns. Und dann in Kapitel 24, 1 heißt es, und der Herr hatte ihn in jeder Hinsicht gesegnet. Und ihm wird sogar ein Titel verliehen, wie kaum eine andere Person aus der Heiligen Schrift ihn bekommen hat, Freund Gottes. Es werden auch noch andere als Freunde genannt, aber diesen Titel Freund Gottes, glaube ich, hat nur Abraham erhalten. Jesaja 41, Vers 8 heißt es, du aber Israel, mein Knecht Jakob, den ich erwählt habe, Nachkomme Abrahams, meines Freundes. Oder auch in Jakobus 2, Vers 23 wird Abraham Freund Gottes genannt. Abraham glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Nochmal dieser wichtige Satz. Ja, er wurde sogar Freund Gottes genannt. Was für eine Bezeichnung, was für ein Titel. Du wirst gesegnet sein und ein Segen sein für andere, auch wenn du das jetzt in diesem Augenblick nicht bist und nicht siehst. Abraham erhielt nicht nur die Verheißung eines nationalen und eines persönlichen Segens, sondern auch das Versprechen eines internationalen Segens. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Diejenigen, die Abraham segnen und das Volk, das aus ihm hervorgehen wird, also das Volk Israel, die werden von Gott gesegnet werden. So lesen wir es hier. Und da kann ich nur sagen, klug ist jede Nation, die auf der Seite Israels steht, denn sie wird gesegnet sein. Aber die Aussage Gottes hier enthält auch eine Warnung. Wir haben sie gelesen. Und unser deutsches Volk hätte gut getan, vor über 80 Jahren auf diese Warnung zu achten. Und ich werde verfluchen, die dich verfluchen. Das Ziel von Hitler und den Nationalsozialisten war es doch, das jüdische Volk zu vernichten. Über 6 Millionen Juden wurden zwischen 1933 und 1945 systematisch in Vernichtungs- und Konzentrationslagern ermordet. Und meine Oma, die hat immer wieder gesagt, was für eine große Schuld hat sich unser Volk da aufgeladen. Es hat in den Augapfel Gottes gestochen. Und damit wollte sie sagen, der Holocaust war nicht nur ein politisches Verbrechen, sondern auch eine tiefe Schuld vor Gott und Menschen. Und die Geschichte, sie zeigt, dass Hass gegen das jüdische Volk nie ohne Folgen bleibt, geistlich, moralisch und auch gesellschaftlich. Und auch heute noch gibt es Regime, allen voran die Islamische Republik Iran oder auch die Hamas in Gaza, die das jüdische Volk auslöschen wollen. Und hinter dieser Parole From the River to the Sea, die wir leider auch viel zu oft in Deutschland hören, steckt dieser Gedanke vom Ende Israels als jüdische Nation. Die Charta der Hamas von 1988 fordert ganz offiziell die Zerstörung und Auslöschung des Staates Israels. Und letztlich soll auch der aktuelle Krieg hier zwischen Israel, den USA und dem Iran verhindern, dass das Mullah-Regime eine Atomwaffe baut, mit dem es Israel zerstören kann. Aber nicht nur im Nahen Osten, sondern weltweit nimmt der Antisemitismus massiv zu. Der renommierte jüdische Historiker und Publizist Michael Wolfson, er spricht von einem globalen Antisemitismus-Tsunami, um die Feindseligkeit gegenüber Juden weltweit, insbesondere seit dem Oktober 2023 zu beschreiben. Umso mehr freue ich mich, um ehrlich zu sagen, als ich heute Morgen las, dass Israel den zweiten Platz bei diesem Wettbewerb der Eurovision gewonnen hat. Aber merkt ihr, wie diese Verheißung eines internationalen Segens an Abraham ganz aktuell, auch in unserer Zeit, große Relevanz hat? Alle Völker der Welt tun gut daran, sich an den abrahamitischen Bund zu erinnern. Wer Israel segnet, wird gesegnet werden. Wer es verflucht, wird Gottes Gericht erfahren. So viel zu Abraham. Aber was hat das heute für uns eine Bedeutung? Was können wir aus diesem Abschnitt mitnehmen? Nun, ich denke, wir können Gott von Herzen wirklich danken für seine Verheißungen, die er uns in seinem Wort gibt. So wie Abraham und Sarah Gott bestimmt auch für die Verheißung eines Sohnes gedankt haben müssen, so können auch wir Gott für die Verheißungen danken, auch die wir in Christus als Menschen des neuen Bundes für uns in Anspruch nehmen können. Manche haben sich die Mühe gemacht und versucht, alle Verheißungen der Bibel zu zählen und fanden dabei über 7000. Die Zahlen variieren, manche gehen bis auf 8000. Das ist natürlich auch eine Sache der Interpretation, wie man das als Verheißung erkennt. In seinem Buch Der Himmel, ein Platz auch für dich, schreibt der Informatiker Werner Gitt, von weit über 3000 bereits erfüllten Prophezeiungen der Bibel, die ja auch in der Kategorie der Verheißungen fallen. Nun müssen wir natürlich unterscheiden, nicht jede dieser 7000 Verheißungen gilt jedem Menschen, jederzeit oder ohne Bedingungen. Manche Zusagen gelten speziell Israel oder einzelnen Personen oder sie gelten nur unter bestimmten Voraussetzungen. Und darum ist es wichtig, immer wieder auf den Zusammenhang zu achten. Der Kontext bestimmt die Auslegung. Das ist eine sehr wichtige Regel beim Bibelstudien. Auch diese Verheißung hier an Abraham kann man nicht einfach so undifferenziert auf sich persönlich anwenden. Was wäre so eine falsche Anwendung dieser Verheißung? Zum Beispiel, wenn ein junges Paar seit 15 Jahren verheiratet ist und noch keine Kinder hat, sich aber sehr gerne Kinder wünscht. Und jetzt lesen Sie während Ihrer gemeinsamen Andacht 1. Mose 12. Und die Frau sagt, Liebling, hier habe ich unsere Verheißung gefunden. Der Herr wird uns segnen und durch uns auch andere Menschen. Vorsicht. Da ist es wichtig, bevor man losgeht und vielleicht einen Kinderwagen kauft, genau hinzuschauen und zu verstehen, diese Verheißung, die galt Abraham. Das ist nicht eine Verheißung, die jeder einfach für sich oder in seine Situation übertragen kann und für sich in Anspruch nehmen kann. Da müssen wir schon vorsichtig sein, wie wir bestimmte Verheißungen verstehen und auch auf unser Leben anwenden. Natürlich glaube ich, dass Gott durch Verheißungen, wie die jetzt zum Beispiel die aus Jesaja 41,10, fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir, sei nicht ängstlich, denn ich bin dein Gott, ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Wir dürfen und können durch solche Verheißungen, wenn wir sie lesen, in unserer stillen Zeit auch persönlich ermutigt werden. Auch wenn wir nicht wissen, was die Zukunft bringt, können wir uns auf Gottes Verheißungen, dass er immer bei uns ist und uns durchtragen wird und uns ans Ziel bringen wird, absolut verlassen. Und wir sollten Gott für die Verheißungen und Segnungen, das ist auch eine Anwendung, die ich hier sehe, die wir jetzt in Christus schon haben, immer danken. Der Apostel Paulus schreibt in Epheser 1, Vers 3, gepriesen sei der Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Bereichen schon gesegnet hat, weil wir mit Christus vereint sind. Gott ist treu. Bleibend ist deine Treue, haben wir vorhin gesungen. Er wird seine Versprechen nie brechen. Und eine ganz wichtige Verheißung für uns Christen, auf die wir uns immer verlassen können, die steht in 1. Korinther 10, Vers 13, auch ein wunderbares Wort. Die Prüfungen, denen wir bisher ausgesetzt sind oder ihr ausgesetzt wart, sind nicht über ein für uns Menschen erträgliches Maß hinausgegangen. Und Gott ist treu, er wird euch auch in Zukunft in keine Prüfung geraten lassen, die eure Kraft übersteigt, wenn er euren Glauben auf die Probe stellt, wird er euch auch einen Weg zeigen, auf dem ihr die Probe bestehen könnt. Was für eine wunderbare Verheißung. Die können wir für uns in Anspruch nehmen. Und dann gibt es diese schöne Verheißung bezüglich Gebet, dass wir mutig vor den Thron Gottes kommen dürfen. Mutig komme ich vor den Thron, singen wir auch sehr gerne in der Gemeinde, dieses Anbetungslied. Und in Hebräer 4 heißt es, weil wir nun einen großen Hohepriester haben, der den ganzen Himmel bis zum Thron Gottes durchschritten hat. Himmelfahrt haben wir gefeiert letzten Donnerstag. Gott hat seinen Sohn zu sich genommen. Jesus ist im Himmel als der Gottmensch, der uns vertritt. Für uns spricht, für uns ist Jesus, der Sohn Gottes, weil er unser Hohepriester ist. Wollen wir entschlossen an unserem Bekenntnis zu ihm festhalten? Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Was für eine wunderbare Verheißung ist auch das. Unser Gott ist absolut vertrauenswürdig, auch wenn er uns manchmal warten lässt, wie eben bei Abraham. und die Erfüllung der Verheißung, wie das in seinem Leben der Fall war. Auch wir warten auf unseren Gott, dass er seine Verheißungen erfüllt. Und manche von uns befinden sich gerade jetzt in Gottes Wartezimmer. Und da müssen wir verstehen und vertrauen, Gottes Plan ist nicht unser Zeitplan. Gott schaut nicht auf die Uhr und sagt, oh, jetzt wird's knapp. Jetzt muss ich aber das Gebet erfüllen. Gottes Plan ist nicht abhängig von unserer Zeiteinteilung. Wir alle müssen uns da immer wieder gedulden und warten. Und warten ist für uns Menschen des 21. Jahrhunderts gar nicht so einfach, denn wir leben in einer sogenannten Instant-Gesellschaft. Und wir haben uns an den Luxus gewöhnt, alles sofort und jetzt zu bekommen. Just-in-Time-Lieferungen. Aber die Zeiten ändern sich. Und auch bei uns heute muss man manchmal lange warten, manchmal auf einen Arzttermin, 3 Monate lang oder noch länger. Jeder von uns wartet auf etwas. Manche warten auf einen Partner, andere auf ein neues Auto. Wir warten, dass wir gesund werden, dass wir ganz geheilt werden. Wir warten auf viele Dinge. Wir warten als Familie, dass unser Joel auch bald wieder zurückkommt aus Bolivien. Ich stelle mal diese Frage in den Raum. Denk mal darüber nach. Worauf wartest du gerade? Dass Gott etwas tun soll, etwas erfüllen soll. Wenn man mir diese Frage stellen würde, dann würden es keine 10 Sekunden dauern und ich könnte eine Antwort geben. Es gibt einige Anliegen, auch was unsere Gemeinde hier angeht, die ich Gott schon lange vorbringe, schon seit etlichen Jahren. Manche davon lest ihr immer wieder, auch in den GDWs. Immer wieder. GDWs heißt Gebetsanliegen der Woche. Gott lässt sich Zeit. Hört er uns nicht? Doch, er hört unsere Gebete. Aber Gott hat keine Eile. Und er weiß, was gut für uns ist. Und manchmal nutzt Gott gerade diese Wartezeiten in unserem Leben als Gelegenheiten, uns zu verändern und uns reifen zu lassen. Denn was wir alle lernen in solchen Zeiten, ist Geduld. Wenn du gerade jetzt in Gottes Wartezimmer sitzt, dann ist das die Botschaft dieser Predigt an dich. Vertraue ihm. Warte auf ihn. Gott arbeitet gerade jetzt in deinem Leben, während du wartest. Und du wirst vielleicht einmal rückblickend erkennen, dass gerade solche Wartezeiten besondere geistliche Wachstumszeiten waren. Und noch ein letzter Gedanke, was die Anwendung angeht. Lasst uns besonders dankbar sein für die Verheißung Gottes an Abraham, dass durch seinen Nachkommen, und ich denke jetzt nicht nur an Isaak, sondern letztlich Christus, Jesus Christus ist Jude. Durch ihn alle Völker der Erde gesegnet werden. Denn der Apostel Paulus, Der schreibt an die Christen in Rom, das Prinzip des Glaubens gilt deshalb, damit alles auf Gnade beruht. Nur so bleibt die Zusage für alle Nachkommen gültig. Und zwar nicht nur für die, die nach dem Gesetz leben, sondern auch für die, die wie Abraham der Zusage Gottes vertrauen. So ist Abraham der Vater von uns allen, wie es in der Schrift heißt: Ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht. Zu diesen vielen Völkern gehören auch wir als geistliche Kinder Abrahams. Mit ihm hat alles begonnen, was für uns Christen so selbstverständlich und vertraut klingt. Wir werden in Christus, dem Samen Abrahams, gerettet, wenn wir Gott glauben. Und so möchte ich schließen mit dem Appell, wenn jemand unter uns ist, der noch nie bewusst und von ganzem Herzen sein Leben Jesus gegeben hat, dem kann ich eines versichern. In dem Augenblick, wenn du dein Leben Christus anvertraust, gibt er dir die Verheißung, dieses wunderbare Versprechen des ewigen Lebens. Und das ist nicht nur eine Verheißung, welche die Quantität deines Lebens betreffen wird, sondern die schon jetzt die Qualität deines ganzen Lebens verändert. Lass uns beten.